چه کسم من، چه کسم من که بسی وسوسه مندم، گه از آن سوی کشندم، گه از این سوی کشندم. ز کشاکش چو کمانم به کف گوش کشانم، قدر از بام در افتد چو در خانه ببندم.
Ich befinde mich hier auf dem 24. Studentischen Symposium der Religionswissenschaft zusammen mit Elias. Wir befinden uns gerade auf dem Innenhof der LMU, des LMU-Hauptgebäudes. Elias' Vortrag habe ich mir heute angeguckt und dachte mir, ich interviewe ihn mal. Ja, habe ihn also jetzt bei einem Werwolf-Spiel abgegriffen. Elias, du hast einen Vortrag gehalten über Poesie in der islamischen Welt,
unter anderem,
und vor allen Dingen LGBTQ in der islamischen Welt, am Beispiel quasi der Poesie, ja, unter anderem.
Also Poesie war eines der Beispiele, aber ich glaube mit eines der interessantesten auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, das klang super. Erzähl mal zunächst, wie kamst du auf das Thema?
Wie ich auf das Thema kam, also Islam ist so ein bisschen der Bereich, in dem ich mich am besten auskenne, in dem ich am intensivsten Wissen gesammelt habe. Und ich versuche selbstverständlich, Islam häufig im Kontext von ganz modernen Problematiken zu sehen, wo die Homophobie und das Thema LGBTQ selbstverständlich dazugehören. Und als dann selbstverständlich das Thema Sex, Power and Religion vom Symposium bekannt wurde, habe ich gedacht, ich muss etwas machen in Bezug auf Erotik oder LGBTQ in der islamischen Welt. Da habe ich natürlich gesagt, ich mache beides und nehme homoerotische Poesie als eins der Beispiele von vielen. Also es war immer noch der Vortrag war selbstverständlich immer noch relativ allgemein in Bezug auf LGBTQ, aber ich glaube, die Poesie war eins der interessantesten.
Was ich besonders interessant war der Teil, in dem du einen quasi West-Ost-Kontakt mit dem Händler angesprochen hast.
Also mit dem Forschungsreisenden.
Forschungsreisenden, der einen Händler traf, richtig?
Also es war, genau gesagt, es war ein Forschungsreisender, ein britischer Sir James Silk Buckingham, der im Jahr 1817 durch die islamische Welt getourt ist, in erster Linie durch den Nahen Osten, und der einen Reiseführer hat, der einen Derwisch, also einen islamischen Mystiker namens Ismail, und es geht halt darum, dass Ismail zuerst einen Händler trifft, also einen christlichen Händler namens Elias. Und Buckingham kann selbst die Konversation zwischen den beiden nicht richtig verstehen, aber er weiß später nur, er hat bemerkt, es ist ein sehr emotionales Gespräch, und er hat halt erfahren, um den Händler Elias handelt es sich um den Vater seiner Liebe, also his beloved steht drin, was natürlich im Englischen viel heißen kann, und Buckingham ging natürlich am Anfang davon aus, es handelt sich um die Tochter von Elias, aber wie sich später herausstellt, war es der Sohn von Elias. Also der Geliebte von Ismail.
In Ordnung. Das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, weil das eine sehr emotionale Situation gewesen ist, so wie du sie beschrieben hast. Und du einen Textauszug gezeigt hast aus einem direkten Tagebuch.
Also es war ein Ausschnitt aus einem seiner Reisetagebücher, ja, wo er praktisch das beschrieben hat. Und er hat selbstverständlich, Buckingham hat zuerst an die Knabenliebe unter den alten Griechen gedacht, ja, und hat halt und Ismail gesagt, dass so etwas, eine derartige Form der Liebe unter den Europäern gar nicht bekannt sei. Und das Spannendste war selbstverständlich Ismails Antwort darauf, von wegen, warum man es nicht nachvollziehen könnte, warum es nicht das in Europa geben würde, von wegen, ob die Natur sie aus anderen Materialien erschaffen hätte als sie, ob sie andere Menschen seien als sie, weil also hat ihn beschrieben als einen für den Himmel geeigneten, für eine den Himmel geeigneten Kreatur, hat er seinen Geliebten beschrieben und möglichst alle positiven Aspekte von ihm aufgezählt. Von wegen, so ein derartiges Wesen muss man doch lieben einfach. Was natürlich sehr interessant war in Bezug auf die heutige Situation, dass der Europäer dem Muslim sagt und auch noch einem wirklich gläubigen Muslim als ein Derwisch, einen muslimischen Askesen halt sagt, dass die Liebe zu einem Gleichgeschlechtlichen in Europa nicht bekannt sei. Ja. Erinnerung ist, wir sprechen halt hier vom Jahr 1817. Ja. Dennoch ist es in Bezug auf den heutigen Kontext wirklich sehr interessant.
Ja. Auf jeden Fall. Jetzt, wo du den heutigen Kontext ansprichst, ich würde gern wissen, inwieweit ist es der Fall, also wird überhaupt diese, zum Beispiel, also jetzt am Beispiel der Poesie, wird diese Poesie rezipiert heutzutage? Kannst du dazu etwas sagen?
Unterm islamischen Bereich fast gar nicht mehr wirklich. Also es ist Poesie ist selbstverständlich in der persische und arabische Poesie, vor allem die persische, ist in Europa unter der Islamwissenschaft selbstverständlich immer ein reges Thema seit jeher. Es ist in gewisser Weise ironisch, weil wir haben gerade in der islamischen Welt größtenteils eine Zeit, wo die Vergangenheit sehr glorifiziert wird, aber selbstverständlich in einem Kontext glorifiziert wird, der auf politische Ideologie zugeschnitten ist. Also man versucht gewisse Dinge hervorzuheben, aber man verheimlicht auch gewisse Dinge. Man möchte gewisse Dinge nicht ansprechen. Also Homosexualität im Abbasidenreich, wie dieser zum Beispiel in der homoerotischen Poesie der Fall war, oder Homosexualität zur Zeit der Turaf, also im 19. Jahrhundert, ist etwas, was man nicht ansprechen möchte, genauso wenig wie Alkoholkonsum oder ähnliche Dinge, die in die politische Ideologie heute nicht wirklich reinpassen. Aber ich würde halt sagen, es ist ein sehr verzerrtes Geschichtsbild, was in vieler Weise existiert und man versucht halt aktiv gewisse Dinge nicht anzusprechen, auch die Poesie zu weiten Teilen mit hineinfällt, also halt mit Ausnahme der Poesie, die halt mit der Ideologie zu vereinbaren ist.
Ja, also interessant ist ja auf jeden Fall, dass halt im öffentlichen Diskurs in erster Linie diese Homophobie natürlich, ne?
Ja.
Also im Vordergrund steht, in der Art und Weise, wie wir über radikalen Islam zum Beispiel irgendwie sprechen. Gleichzeitig hat ein Land wie Indonesien die gleichgeschlechtliche Ehe zuletzt verabschiedet.
Bei Indonesien bin ich mir gar nicht sicher, aber ich weiß, es ist in vielen mehrheitlich muslimischen Ländern trotzdem nicht unbedingt die gleichgeschlechtliche Ehe, aber ja. Homosexualität wird nicht vom Staat verfolgt.
Ja.
Also in der Türkei ist zum Beispiel so der Fall, vor allem in den mehrheitlich muslimischen Ländern, die ehemalig zum sowjetischen Ostblock gehörten. Mhm. Es ändert trotzdem nicht viel an der Problematik, weil es ist in vielen Gesellschaften trotz allem nicht akzeptiert.
Ja.
Also Tschetschenien zum Beispiel gehört auch zum sowjetischen Ostblock, aber in Tschetschenien beobachten wir gerade Schwulenpogrome, also wirklich, wo Homosexuelle massenhaft verfolgt werden und auch getötet werden von der dortigen Regierung. Also es ist schon eine Stimmung, die mittlerweile in viele Regionen hineingreift. Homophobie würde ich sogar sagen, mehr als andere Dinge. Also Säkularismus ist zum Beispiel in vielen der ehemaligen Ostblockländer weniger ein Problem, aber die Homophobie ist weitestgehend sehr stark vertreten.
Also das Oberthema des Symposiums ist ja auch Sex, Power and Religion.
Mhm.
Und auf der Podiumsdiskussion haben wir ja auch diskutiert quasi, dass Religion insofern Macht über den Sexualdiskurs quasi ausübt, indem es bestimmte als abwegige wahrgenommene Formen der Liebe einfach sanktioniert oder gar verbietet oder totschweigt.
Genau.
Ist es denn ein rein kulturelles Problem, ein kulturelles Phänomen, in Abgrenzung zu einem religiösen Phänomen? Es bedingt sich beides? Was für Erklärungen findet man?
Also es ist zum Beispiel so der Fall in der orthodoxen islamischen Theologie, ist es selbstverständlich so der Fall, dass das homosexuelle Sex allgemein als nicht akzeptabel gilt. Ja. Und dazu gibt es selbstverständlich auch viele Quellen, die das belegen. Mhm. Was man in dem Kontext aber beachten muss, religiöse Gesetze und oder religiöse Bestimmungen entstehen im Kontext von Zeit, Epoche und Ort. Mhm. Beim homosexuellen Sex, spezifisch beim Analsex, ist es halt so, dass in vielen Bereichen er entweder einfach ganz simpel als schmutzig galt, man kann sich durchaus erklären, warum, aber auch die Symbolik, die er hatte. Also Sex zwischen Männern wurde nicht als eine Akt der Liebe verstanden in vielen Fällen, sondern häufig ein stärkerer Mann demütigt einen niedrigeren Mann. Also man hat es nicht als eine Form der Zuneigung verstanden in vielen Fällen, sondern als eine Form der Vergewaltigung oder der Demütigung. Es hängt immer vom Kontext ab und es ist schon eine kulturelle Sache. Man merkt zum Beispiel, in Persien war das immer weniger ein Thema. Also in Persien gehört ja auch zu den islamischen Perioden die Knabenliebe dazu, genauso wie der Weingenuss dazu gehört, aber selbstverständlich auch in vielen Teilen der arabischen Welt. Also es ist immer Epoche, Ort, Umstände und das Bild, was man davon hat.
Ja.
Was man aber, wie ich finde, immer beachten muss, die Mehrheit der islamischen Gelehrten, auch der klassischen Gelehrten im Mittelalter, oder was wir das Mittelalter nennen, war durchaus der Ansicht, dass sich zu einer gleichgeschlechtlichen Person praktisch Liebe für sie zu empfinden oder sich zu ihr eine Zuneigung zu empfinden für eine solche Person nicht als abnormal galt, geschweige denn als sündhaft. Ja. Also Zuneigung zu empfinden, mit dieser Person Zeit zu verbringen, das galt durchaus als normal. Also wie weiß auch der Derwisch ist ein Beispiel von diesem Reisebericht. Die Beziehung zwischen ihm und den jungen Männern, die er in seinem Leben hat, ist tatsächlich keusch. Ja. Es ist eine Liebe, es ist eine wirkliche Beziehung, das darf man jetzt nicht, sollte man jetzt nicht umgestalten, es ist eine wirkliche Beziehung, aber sie ist keusch.
Also sie ist nicht körperlich?
Sie ist nicht körperlich, nein.
Okay. Hast du im Rahmen deiner Recherche, hast du herausgefunden, wie quasi im Unterschied zu den Begriffen, die wir quasi für also körperliche Liebe oder für Liebe auf emotionaler Ebene. Hast du da Unterschiede zur arabischen Sprache gesehen, wie dort Liebe verbalisiert wird?
Liebe ist tatsächlich grundsätzlich etwas, was nicht unbedingt durch Sex gezeigt wird. Ja. Sex ist erstmal etwas, in vielen Fällen etwas, was erstmal einen ganz praktischen Grund hat, nämlich die Fortpflanzung. Und sonst ist es einfach nur Trieb oder eben, wie ich es vorher bereits gezeigt habe, Demütigung. Also es wurde in vielen Fällen nicht als ein Akt der Liebe verstanden. Und das ist nicht das bezieht nicht aber nur auf die islamische Welt oder auf die arabische Welt. Es ist durchaus in Europa zu dieser Zeit auch so der Fall gewesen, dass man hat eine Abgrenzung gemacht zwischen Sex oder wirklichem Beischlaf oder Sodomie oder als Beispiel. Also Sodomie wird häufig als Synonym verwendet für schwulen Sex oder für Analsex. Aber man muss auch verstehen, es bezog sich zum Beispiel allgemein auf Analsex. Also Sodomie war auch
Frau dann der Fall.
Genau. Okay. Das galt auch als Sodomie.
Ja.
Also es ist meistens der Art des Sexualaktes und meistens auch welche Symbolik er hat. Also man muss, es ist, die Sachen, die man verstehen muss, ist entweder, wie wird Sex damals definiert? Also zum Beispiel Sex, ohne dass ein männlicher Teil, ohne dass, ich sag mal ganz konkret, ohne dass ein Penis involviert ist, galt in vielen Fällen nicht als Sex, sondern als irgendetwas anderes. Oder zum Beispiel auch, welche Symbolik hatte der? Also ich nehme jetzt mal nichts aus dem arabischen oder christlichen Raum. Ich nehme mal etwas aus der Antike, immer ein Beispiel. Odysseus spreche ich gerne an. Odysseus liebt seine Frau in Ithaka und möchte unbedingt ganz zu ihr zurückkehren. Aber auf dem Weg, auf seiner Odyssee legt er viele Frauen flach. Um es mal ganz konkret so zu sagen. Weil es nicht unbedingt als Liebe verstanden wurde, sondern als ein männliches Bedürfnis, ein Trieb, den man stillt. Unter den Griechen nicht als schlecht, aber halt eben nur ein Trieb. Deswegen, Sex wurde immer unterschiedlich verstanden und definiert. Und es ist immer ganz wichtig, dass man da ein bisschen aus dem Fokus des 21. Jahrhunderts hinaustritt und es nicht unbedingt mit der 21. Jahrhundertbrille sieht. Ja. Es war durchaus anders früher. Man hat es durchaus anders verstanden.
Ja. Interessant, dass du Trieb ansprichst. Das heißt, hier wird noch nicht unterschieden zwischen also triebgesteuert sein und einem rationalen Denken.
Ja.
Also wenn eine Handlung triebgesteuert ist, kann man nicht anders entscheiden. So habe ich
also die Definition. Es ist, ich sag mal so, ein Trieb, wenn ich jetzt die islamische Betrachtung dafür nehmen würde, ein Trieb ist nicht unbedingt was Schlechtes, aber etwas, das zu Schlechtem führen kann.
Ja.
Weil ein Trieb nicht rational ist, sondern ein Bedürfnis ist. Und innerhalb der islamischen Philosophie ist es ja so, dass die Kunst darin besteht, seine Triebe zu kontrollieren. Nicht nur den sexuellen Trieb, sondern alle Arten von Trieben. Alle Arten von Gier, alle Arten von Verlangen. Das ist auch in gewisser Weise der Hintergrund hinter Ramadan, hinter dem Fasten. Ein Trieb wird auch, kann man sagen, symbolisch in der islamischen Lehre mit Scheitan verstanden. Also der Teufel, der jeder in sich hat. Wahrscheinlich auf Deutsch gesagt der Schweinehund, oder um es mit den Worten von Freud zu sagen, das untergeordnete Ich. Das kann man etwa darunter verstehen. Es nicht zwangsläufig grundsätzlich als negativ, aber als eine Quelle für negative Dinge. Deswegen ist es häufig immer so, dass der Trieb in vielen Fällen unterdrückt werden sollte oder muss, oder zumindest kontrolliert werden sollte, katalysiert werden sollte, ja. Dass man nur in gewissen Bereichen oder Umständen wirklich im Freilauf lassen darf.
Das klingt für mich gerade nach einem ewigen Kampf, den man mit sich selbst führt.
Genau.
Oder beziehungsweise mit dem Scheitan führt.
Geht genau, der ewige Kampf, den man mit sich selbst führt. In der islamischen Begriff Dschihad.
Okay.
Ja, Ijtihad, eine Anstrengung, ein ewiges Anstrengen, praktisch seine niedrigeren Triebe, nicht nur ausschließlich sexuellen, sondern viele Arten, auch die Gier nach Geld, die Gier nach Materiellem, dass man die versucht zu kontrollieren und ihr nicht möglichst Freilauf gewährt, weil eben der Trieb einen zu irrationalen Handlungen führen lassen könnte. Das ist zumindest eine verbreitete Definition oder Verständnisform in dem Bereich.
Gibt es eine Art Rangordnung, so eine Taxonomie der Triebe? Ist sowas definiert? Also quasi, was ist am schlimmsten, was ist halb so wild?
Das hängt ganz von der Schule ab. Ah. Also um jetzt mal das Beispiel Homosexualität zu nehmen. Für viele Gelehrte galt zwar Homosexualität, beziehungsweise, um etwas konkreter zu sein, der homosexuelle Sex, der Analsex, als sündhaft, aber nicht als so sündhaft.
Ja.
Also es gibt gerade in der malikitischen Schule Gelehrte, die zum Beispiel der Ansicht sind, dass es etwa mit Alkoholgenuss in dieselbe Schiene zu legen ist. Aber das ist sehr verschieden allgemeiner Fall. Also gerade bei Hannibaliten oder bei Schafiten ist es wirklich so, dass es als eine sehr schlimme Sünde gilt. Es ist immer Auslegungssache und Betrachtungssache der jeweiligen Rechtsschule. Ich würde sagen, die jeweiligen Rechtsschulen machen schon einen Unterschied, welche Sünde oder welcher Trieb oder welches Laster ist schlimmer als das jeweils andere. Allgemein gibt es dafür selbstverständlich keine Antwort. Aber wo gibt es schon allgemeine Beziehungen in einer derartig großen Religion? Also deswegen.
Ja, so großes Reich und so
viele Zeit. Also so viele Gruppierungen, so viele unterschiedliche Rechtsschulen. Es gibt bestimmt Einordnungen, aber es gibt nicht die Einordnung. Also es gibt nicht die Rangliste. Das ist bestimmt nicht der Fall.
Ja. Kommen wir zurück auf die Gegenwart.
Mhm.
Du sprachst in deinem Vortrag auch über Imame, die durchaus, das ist ein Beispiel aus Frankreich, glaube ich,
genau.
In dem Imame, also ein selbst schwuler Imam,
genau.
Homosexuelle Paare ehelicht.
Genau, ja.
Richtig? Kannst du darüber noch was sagen? Vielleicht kannst du das einordnen in der vielleicht französischen, islamischen Community?
Nein, also in eine bestimmte Community kann man es nicht einordnen, in eine internationale vielleicht.
Ah, ja.
Ich würde es unter einem Begriff fallen lassen, orientiert an einer Bewegung progressive Muslime.
Ja.
Also es gibt zum Beispiel Muslim for Progressive Values, die international aktiv sind. die wären ein Beispiel dafür, wo Homosexualität im Allgemeinen, auch in Bezug auf das Sexuelle, toleriert wird und akzeptabel ist. Und darunter fällt auch der jeweilige Imam Ludovic Mohammed Zahed, der selber seine Homosexualität steht, sie akzeptiert hat, auch das Sexuelle akzeptiert und dementsprechend auch gleichgeschlechtliche Paare ehelicht. Die Begründung oder worunter man das fassen kann, ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß, bei Zahed ist es so, dass man eine eigene Theologie praktisch entwickelt hat, also ein gewisses Verständnisform von Islam. Es basiert hauptsächlich auf die Art und Weise, wie man die koranischen Textstellen übersetzt. Die Geschichte von dem Volk von Lot beschreiben. Also das sind die Stellen, die genutzt werden, um Homosexualität zu verbieten. Es sei halt interpretiert oder übersetzt sie besser gesagt in dem Fall anders und sagt, dass es sich hierbei um gewalttätigen Sex handelt, also um Vergewaltigung von verheirateten Männern in Bezug auf andere Männer. Also nicht um eine Liebe, um eine zwischen zwei Personen, die in Sex resultiert, sondern um das, was ich auch vorhin angesprochen habe, um eine Demütigung und noch dazu von verheirateten Männern, also die bereits Frauen haben. Ob das wirklich so die ursprüngliche Bedeutung ist, sei dahingestellt. Man kann es schon so übersetzen, aber wenn man im Koran ist eine riesige Vielfalt und Möglichkeitsstellen zu übersetzen. Im Grunde, ich sag's mal so, man kann es fast immer übersetzen, wie man will, ja. Also man hat immer eine riesen Übersetzungsfreiheit in dem Fall. Ich finde, diese Theologie, auch wenn sie vielleicht für den einen oder anderen etwas an den Haaren herbeigezogen ist, sollte durchaus respektiert werden. Aber meiner Ansicht nach gibt es andere Wege, um mit dem Thema Homosexualität innerhalb des Islams umzugehen, als unbedingt zwanghaft den Koran in einer bestimmten Art und Weise zu übersetzen. Und das ist meiner Ansicht nach einfach, indem man die Zeit reflektiert, indem man die Umstände reflektiert, indem man die Vergangenheit reflektiert. Eben, dass es nicht das ist, wovon wir heute sprechen. Es ist nicht, Sex hat nicht dieselbe Bedeutung. Sex wurde nicht immer gleich definiert. Es ist einfach eine andere Zeit, andere Perspektiven und andere Betrachtungsweisen. Und es wäre die klassische Reformvariante, wie man mit modernen Methoden umgeht, einfach Geschichte zu reflektieren, einfach alte Perspektiven und Umstände zu reflektieren. Das ist für mich sinnvoller und schlüssiger. Aber ich möchte ihm das nicht absprechen. Also es sollte durchaus erwähnt werden, dass man es anders übersetzen kann. Aber ich meine, es gibt andere Methoden, wie man damit umgehen kann.
Ja. Der Islam ist ja eine Religion, die vergleichsweise flache Hierarchien in religiösen Ämtern besitzt.
Ja.
Kannst du vielleicht etwas dazu sagen, zur Frage, ob das vielleicht, diese flachen Hierarchien, eher dazu führen, dass auch liberale Lesarten, wie eben die Lesart, die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt, sich durchsetzen?
Es ist immer ein bisschen schwierig mit dem Durchsetzen. Also wir haben Hierarchien, die aber klar, flache Hierarchien in dem Sinne, dass man nicht eine allgemeine Deutungshoheit hat. Trotzdem sind die Hierarchien, die wir haben, gerade alle von einem mehr oder minder konservativen Denken dominiert. Das kann durchaus gewisse Folgen haben. Also ich weiß, eine islamische Feministin wie Amina Wadud ist in Saudi-Arabien nicht so gern gesehen, auch die sich im Übrigen auch für Homosexuelle einsetzt. Es ist tatsächlich so, dass Denkweisen wie die von Zahed im Westen besser überleben können als in der islamischen Welt. Was daran liegt, dass wir haben zwar flache Hierarchien, aber es ist trotzdem in vielen Fällen eine sehr große Deutungshoheit der jeweiligen. Und vor allen Dingen im gesellschaftlichen Raum ist es noch nicht angekommen. Also man legt noch ein sehr großes Vertrauen in diese klassisch orthodoxen Gelehrten und in ihre klassischen Verständnisweisen, sodass ohne sich groß damit auseinanderzusetzen, ein homosexueller Imam für viele einfach ein Unding ist, ein No-Go, etwas, was einfach nicht sein kann und nicht stimmen kann. Ich finde, man sollte, also durchsetzen ist in der islamischen Welt immer noch sehr schwierig. Durchsetzen vielleicht erst, wenn in der Gesellschaft sich etwas ändert. wenn man in der Gesellschaft anfängt, das anders zu verstehen oder zu interpretieren. Aber jetzt ist es noch schwierig. Aber in der westlichen Welt hingegen kommt das. Also wir haben homosexuelle Imame in Frankreich, in den USA, in Australien, in den Niederlanden. Und ich weiß auch, dass das liberal-islamische Bund hier in Deutschland das auch toleriert. Also, ja.
Und das dann quasi so eine Art Gegenmodell zu einer sehr strikten, konservativen, ja, vielleicht homophoben, ganz offen, ja, homophoben Lesart werden kann, richtig?
Man kann hoffen, dass es dazu wird. Mhm. Weil ich weiß, viele wünschen sich eine Art Gegengewicht. Ja. Es wird häufig diese Illusion aufgearbeitet dadurch, dass es keinen Spielraum gibt im Islam, was nicht, ja, stimmt. Es gibt Spielräume, es gibt mehr, als man denkt. Ja. Und der Islam ist kein Monolith, aber diese Vorstellung, dass der Islam mehr oder weniger ein Block ist, in dem es gewisse Einigkeiten gibt in bestimmten Punkten, wie zum Beispiel Homosexualität, ist nicht nur etwas, was im Kontext auf, wie blickt Europa, wie blicken Nicht-Muslime auf den Islam, sondern tatsächlich auch ein Problem ist, wie blickt ein Muslim selbst auf den Islam. Weil ich habe selber wirklich gemerkt, dass Muslime in vielen Fällen eine sehr, sehr einseitige und auch mindestens genauso undifferenzierte Betrachtung von ihrer eigenen Religion haben, wie sie ein Nicht-Muslim in Europa vom Islam haben kann. Und deswegen ist es wichtig zu zeigen, der Islam ist plural, wie jede Religion. Der Islam ist vielfältig. Und wie in jeder Religion haben auch andere Verständnisarten ein Recht auf Existenz. Zur Religionsfreiheit gehört das Recht, sich eine Religion auszusuchen. Es gehört das Recht, sich für keine Religion zu entscheiden. Aber es gehört auch das Recht, seine eigene Religion so zu verstehen, wie man will. Und das ist auch in vielen Fällen noch nicht wirklich gewährleistet, wenn es allein nur durch die Gesellschaft ist, die es einem nicht erlaubt.
Ja. Was für Faktoren würdest du erkennen oder heranziehen, mit dem im Endeffekt genau das, also mit denen erzielt werden kann, dass das eben Muslime in Europa meinetwegen homosexuell heiraten können. Gibt es sowas? Kannst du vielleicht
auf staatlicher Ebene ist es selbstverständlich erlaubt in Deutschland. Ja. Wir haben hier Religionsfreiheit. Ich darf meine Religion deuten, wie ich will. Ja. Und eine Gemeinde, die wie zum Beispiel die von Ludovic Mohammed Zahed, die es Homosexuellen erlaubt zu ehelichen, darf in Deutschland bestehen. Wir haben sie ja mit dem liberal-islamischen Bund, die etwas derartiges erlauben. Aber trotzdem, und das muss man gar nicht schönreden oder leugnen, wir haben trotzdem ein Problem von Homophobie auch in unseren muslimischen Communities. Und wie gesagt, wie geht man dagegen vor? Wie kann man das brechen, dass auch Homosexuelle praktisch aus dem Untergrund, aus dem Closet heraustreten dürfen und dazu stehen dürfen? Das kann man erst, wenn man, glaube ich, dem Muslim zeigt, dass Homosexualität dem Islam nichts Fremdes ist. Und genau deswegen habe ich eigentlich diesen Vortrag gemacht, weil es ist nicht fremd. Es hat existiert und es wurde auch in der Vergangenheit immer wieder toleriert und akzeptiert. Es ist für die Gesellschaft nicht fremd. Es gibt Homosexualität in der islamischen Gesellschaft, genauso wie in der türkischen, in der arabischen und persischen. Es ist nichts, was aus dem Westen kommt. Es ist nichts Fremdes, es ist universell und gehört genauso zum Islam wie zu jeden anderen Communities. Und ich glaube, wenn man das erstmal beigebracht hat, dass es nichts Fremdes ist, ist schon mal ein Schritt getan. Also, aber dazu, das muss man erst den jeweiligen muslimischen Communities hier nahe bringen. Dieses, zum Beispiel diese Reflexion von Geschichte. Und das ist dann wieder eine andere Frage. Wie mache ich das?
Okay, ich springe jetzt ein klein wenig und denke zum Beispiel an das Thema religiöse Integration im konkreten Deutschland,
ja,
im weitesten Sinne in Europa.
Ja.
Ein erster Schritt zu einer Integration des Islam in Europa wäre es ja zu sagen, okay, wir gestatten auch dem Islam in Deutschland konkret den Körperschaftsstatus und stellen sie so dem Christentum zum Beispiel gleich. Glaubst du, dass das auch schon ein erster Schritt wäre, um im Endeffekt die Enttabuisierung von Homosexualität im Islam zu fördern?
Also ich konzentriere mich mal auf ein Problem, was ich im Allgemeinen mit muslimischen Communities hier in Europa beobachtet habe. Ja. Nicht nur in Bezug auf Homosexualität, auch in Bezug auf Säkularismus zum Beispiel. Oder Frauenbild oder etwas. Muslimischen Gemeinden hier in Deutschland werden selten von, ich sag mal, deutschen Imamen geführt. Mhm. Von Imamen, die in Deutschland zum Beispiel islamische Theologie studiert haben. Ja. Sondern immer mal eine türkische Gemeinde hat häufig Imame aus der Türkei. Mhm. Eine bosnische Gemeinde hat häufig Imame aus Bosnien. Mhm. Und wie mir mal ein bosnisches Ehepaar gesagt hat, diese Imame arbeiten zwar hier und wohnen zwar hier, aber leben tun sie dort. Also sie sprechen nur die jeweilige Sprache und die Sprachhürde ist ein Riesenthema. Das darf nicht unterschätzt werden. Sie sprechen nur die jeweilige Sprache und sie bringen auch die Vorstellungen von diesem Ort mit. Eine islamische Theologie in Deutschland hat ihre Freiheiten. Anders zum Beispiel als im Iran, wo sich ein Theologe gewisse theologische Ideen und Vorstellungen gar nicht mal ausmalen dürfte, sie an die Öffentlichkeit zu bringen. Oder in Saudi-Arabien. In Deutschland haben wir diese Freiheit. In Deutschland darf ein islamischer Theologe, sich seine Freiheit genehmigen, sich seine Theorien öffentlich zu stellen und sie auch zu lehren. Aber das Problem ist, wir haben sowas noch nicht so häufig in Deutschland, dass eine muslimische Gemeinde von einem Imam geleitet wird, der zum Beispiel in Europa studiert hat. Wenn es so etwas mehrheitlich geben könnte, wäre schon mal etwas gemacht. Allein die Sprachhürde. Ich weiß, das wirkt jetzt für viele etwas befremdlich. Wie sehr die Sprache deine Hürde sei, kann sie keine Riesenhürde sein. Auch in Bezug auf die Integration. Ganz simpel, wenn, sagen wir mal, ein Pole in das Land einreist und er ist gläubiger Katholik, welche Kirche besucht er? Das ist eine katholische Kirche, die überwiegend auch von Deutschen besucht wird. Der Pfarrer spricht Deutsch, die Leute sprechen nur Deutsch, die Integration fällt einfacher. Wir müssen gar nicht anfangen mit welche Werte des Islam und welche Werte des Christentum, allein die Sprache ist schon ein Problem genug. Ja, wir müssen das gar nicht so kompliziert gestalten. Und deswegen in Bezug auf die Sprachhürde und in Bezug auf die Freiheit, die islamische Theologen in Deutschland haben, islamische Theologen in Deutschland haben, das würde schon einen Unterschied machen. Das Problem, was wir aber halt haben, inwiefern kann der Staat da eingreifen? Denn der Staat kann nichts bestimmen, was in Moscheen stattfindet, weil der Islam hat keinen Einfluss auf unseren Staat, der Staat hat keinen Einfluss auf den Islam. In Marokko würde so etwas theoretisch gehen, wo der König das Oberhaupt der Kirche in Anführungszeichen, der religiösen Gemeinde darstellt. Er hat den Titel Amir al-Mu'minin. Er darf bestimmen, was in den Moscheen gesprochen wird. Aber in Deutschland können wir das nicht. Das heißt, bis auf vielleicht die islamische Theologie hier fördern, fällt mir keine wirklich gute Idee ein. Also,
das in Europa ist ja gerade eine Diskussion, dass das der European Council for Fatwa Research eine Art religiösen theologischen Bezugspunkt für Muslime in Europa entwickeln will. Das wäre doch im Grunde so ein Schritt in die richtige Richtung, richtig? Wie auch immer europäische Werte übrigens gedeutet sind, werden, das wäre doch wahrscheinlich schon mal hilfreich, oder?
Die Frage ist, von wem wird sowas dominiert? Das Problem, was wir zum Beispiel konkret in Deutschland haben, mit zum Beispiel dem Zentralrat für Muslime, ist, dass er sehr dominiert ist von, ich sage es ganz konkret, Türken. Das ist schon mal ein Unterschied. Welche Nationen werden vertreten? Welche religiösen Gruppen werden vertreten? Also auch der Zentralrat der Muslime ist sehr sunnitisch hier in Deutschland. Ja. Das ist schon mal problematisch für Schiiten. Ja. Oder für die Ahmadiyya-Gemeinde, die wir haben, die übrigens die älteste muslimische Gemeinde in Deutschland ist. Deswegen, es kann was sein, aber nur wenn es seine eigene Pluralität auch wahrnimmt. Und es ist halt immer das Problem, was ich in diesen islamischen Verbänden sehe und auch bei Muslimen konkret sehe. Die Pluralität des Islams wird eben nicht nur bei irgendwelchen Islamhassern geleugnet, sondern genauso bei im muslimischen Klerus. Und das ist etwas, was man überwinden muss. Man muss reflektieren, der Islam ist groß, der Islam ist vielseitig und es gibt viele Formen von Islam, die alle ein Recht darauf haben, repräsentiert zu werden und geachtet zu werden und anerkannt zu werden. Und erst wenn man das erreicht hat, wenn praktisch die Religionsfreiheit auch innerhalb des auf den Islam selbst zuspricht, und das meine ich nicht, dass und das meine ich in dem Sinne, dass auch dass Muslime die Freiheit bekommen, innerhalb ihrer eigenen Community ihre Religion selbst auszulegen, dann ist ein Schritt gewagt, weil dann können sich Leute was trauen. Dann nimmt der Muslim wahr, okay, meine Religion ist vielseitig, man kann sie vielseitig verstehen, und dann hat er auch kein so beschränktes Bild davon. In Bezug auf Homosexualität, in Bezug auf Trennung von Religion und Staat, das kann man in alle Bereiche einteilen, zu allen Bereichen führen. Aber es muss halt erstmal diese Bereitschaft sein zu reflektieren, okay, meine Religion ist kein Monolith, meine Religion ist kein Block. Es gibt viele Arten, meine Religion zu verstehen. Und ich habe ein Recht und jeder andere hat ein Recht darauf, sich seine Art auszusuchen und auch Arten gegenüberzustellen und sie zu betrachten und sie zu respektieren und anzuerkennen. Und das muss halt erst passieren. Und deswegen, wenn so ein Council, sage ich mal, wenn so eine Organisation tatsächlich es schafft, das zu respektieren und versucht, die Vielfalt des Islams zu akzeptieren und keine Mitglieder aus der Gesellschaft ausschließt, weil sie halt eine bestimmte Vorstellung von Islam propagieren möchten, dann ja. Aber wenn es halt zu einem mehr oder weniger homogenen Ding mutiert, dann wird es, glaube ich, nicht wirklich was bringen.
In Ordnung. Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Elias, für das Interview.
Kein Problem.
Und jetzt lass uns zurück zur Gruppe.
Alles klar.